Eine Halbzeit HSV. Der Podcast zum Hamburger Sportverein von Ben Strebel und Tim Ottenberg.
Moin und willkommen bei uns hier bei Eine Halbzeit HSV. Ich bin Tim und ich grüße jetzt meinen Podcast-Partner, von dem ich weiß, dass er seit gestern fieberhaft versucht, die Telefonnummer von Grafitsch zu finden, nachdem Schalke Edin Dzeko verpflichtet hat und damit die heftigen 2009er-Vibes wächst. Moin, Ben.
Moin, Tim, ich grüße dich. Ja, ich erinnere mich natürlich noch an dieses unglaubliche Sturmduo. Dzeko jetzt wieder in der Bundesliga zu sehen, vielleicht im nächsten Jahr in der Bundesliga mit Schalke. Mhm. Warum nicht?
Ja, das hätte doch was. Und den Grafitsch im Sturm hätten wir, glaube ich, gut gebrauchen können. Ist, glaube ich, eine gute Überleitung, denn der HSV macht alles, eigentlich will man sagen, richtig gegen Borussia Mönchengladbach, nur dass er das Tor nicht trifft. Oder, Bent?
Ja, gegen Dortmund hatten wir ja ein Unentschieden, das sich wie ein Sieg angefühlt hat. Ich würde sagen, das Unentschieden gegen Gladbach hat sich ja schon wie eine Niederlage angefühlt. Ich habe danach auch im Stadion eigentlich niemanden gesehen oder niemanden gesprochen, der sich über das Ergebnis gefreut hat. Und ja, gerade wenn man sich anschaut, wie die Gladbacher an dem Tag drauf waren, kann man, denke ich, schon sagen, dass da ein Sieg außer der Reihe möglich gewesen wäre. Den hätte der HSV gut gebrauchen können. Und ja, dazu ist es nicht gekommen, weil einfach die Schwächen im Sturm, die Schwächen im Abschluss doch zu groß waren. Die Rückrunde beginnt jetzt ergebnistechnisch wie die Hinrunde und ich hoffe, dass sie ja, sich nicht auch genauso fortsetzt.
Ja, das hoffen wir auch schon mal, das kleine Foreshadowing auf das Derby nachher. Ich gebe dir recht, natürlich kann man sagen, und auch das habe ich mir auch versucht, ehrlicherweise einzureden nach dem Spiel, jeder Punkt ist wichtig und du hast wieder einen Punkt gut gemacht auf mehrere da unten. Auf der anderen Seite hättest du halt auch drei Punkte gut machen können auf die da unten und ich unterschreibe total, was du gesagt hast, der HSV hat hier, und das tut sehr weh, das zu sagen, aber es ist so, faktisch zwei Punkte verspielt. Und die, ich hoffe, dass wir nicht am Ende der Saison auf die Punkte zurückkommen, aber es hat sehr große Erinnerungen, negative Erinnerungen geweckt bei mir persönlich an das Wolfsburg-Spiel. Nur, dass der Ausgang da natürlich noch schlechter war, dass du gar nichts mitgenommen hast. Aber es war wieder so, man macht alles richtig bis zum Tor. Vielleicht ist das auch eine gute Überleitung, um zu unserem Schlüsselmoment zu kommen. Bent, was hast du denn da mitgebracht? Ich weiß ja schon, dass ich das so ein bisschen da einreihe.
Ja, ist für mich eine exemplarische Szene aus der 58. Minute. Nach einer Flanke von Dompe von links natürlich kommt Downs in der Mitte schon wirklich sehr frei zum Kopfball. Der Abschluss wird aber überhaupt nicht gefährlich, weil die Flanke schon auch ein wenig zu flach ist. Downs köpft den Ball dann ja eher nach unten und Gladbach-Torwart Nikolas genau in die Arme. Das ist für ihn überhaupt gar kein Problem. Und es war jetzt keine vergebene Großchance, kein vergebener Hochkaräter vielleicht, aber eine von vielen guten Gelegenheiten, aus denen du eigentlich mit wenigen Korrekturen eine richtig gute Chance hättest kreieren können. Und ich habe während des Spiels immer wieder gedacht, erstens muss man in der Bundesliga nicht aus solchen Szenen mehr machen und zweitens hätten wir den in der letzten Saison nicht gemacht, hätte ein Selke in derselben Position den Ball nicht vielleicht über die Linie gebracht. Und ein Spieler, der die Entschlossenheit mitbringt, diese Szenen dann auch in Torgefahr umzumünzen oder auch in Tore, den hatte der HSV an dem Tag in meinen Augen nicht auf dem Platz, schon gar nicht in der Offensive. Und deswegen ist das ja für mich so eine exemplarische Szene. Man hätte auch andere Torchancen jetzt rausnehmen können. Die größte hatte sicherlich Nicolas Capaldo in der 18., 19. Minute. Bitter, dass er den nicht macht. Und ich glaube, ich würde auch so ein bisschen widersprechen, dass der HSV jetzt bis zum Tor alles richtig gemacht hat. Ich glaube, dass einige Angriffe schon auch in der Anlage nicht so hundertprozentig waren, wie sie hätten sein können. Aber klar, gerade wenn man sich anguckt, was einige Spieler an dem Tag spielerisch gebracht haben, ist es bitter, dass die Leistung nicht mit einem Tor belohnt worden ist und dann noch mit drei Punkten.
Ja, voll. Ich glaube, ich würde sagen, zumindest Capaldo kann man in der Szene, die du auch angesprochen hast, nicht unterstellen, dass er nicht das Tor schießen will oder nicht die nötige Entschlossenheit mitbringt. Bei Capaldo muss man vielleicht einfach sagen, da fehlt dann vielleicht einfach die Abschlussqualität, weil er kein Offensivspieler ist. Ich finde, er macht da schon alles richtig, auch den mit dem Außenriss so zu schießen, ist in dem Fall halt leider gut gehalten und vielleicht auch nicht der Spieler, der in so einer Abschlussposition den dann sicher verwandelt. Ich habe es aber genau wie du, ich habe auch die 58. Minute, ich fand, es war so um die letzte Druckphase des HSV, bevor Gladbach dann doch wieder ein bisschen ins Spiel gefunden hat. Die erste Druckphase ja natürlich die ersten 30 Minuten, die wirklich eine große Druckphase waren. Eine schöne Flanke von Dompe fand ich persönlich, auch wenn du recht hast, dass sie vielleicht ein bisschen zu flach kommt, auf den langen Pfosten. kennen wir aus der letzten Saison auch. Das hast du angesprochen mit Davy Selke, da war das häufig ein Tor. Man erinnere sich zum Beispiel an das Ulm-Spiel. Und am Ende kommt dann aber nur ein, ich habe es jetzt auch so oft wurde wirklich aufgeschrieben, ein Kopfbällchen von Damien Downs raus. Ein Kopfball kann man das nicht nennen. Und ich habe es ähnlich wie du, für mich steht das symbolisch für dieses gesamte Spiel des HSV und auch so für die Probleme des HSV in der gesamten Saison. Weil wir hatten auch schon andere Spiele, wo grundsätzlich sich in eine Position für eine Torchance zu begeben nicht das große Problem war, sondern halt der Torabschluss und die Verwertung dieser Chancen. Und das war hier, fand ich auch wieder exemplarisch. Wen hast du denn als Spieler des Spiels?
Ich habe Fabio Vieira ausgewählt. Ich finde, er hat das Spiel schon sehr ansehnlich dirigiert. Da waren Pässe dabei, die spielen viele andere Bundesligaspieler nicht. Und ich finde, er hat auch noch mal gezeigt, dass der HSV sich nicht auf eine Kontermannschaft reduzieren lassen muss. Der HSV ist mit so einem Spieler wie Vieira, auch mit einem Spieler wie Sambi Lokonga, schon in der Lage, das Spiel auch zu machen. Sie machen nur dann eben vorne zu wenig Tore. Und dadurch fällt die Arbeit derjenigen, die das Spiel dann auch ankurbeln, so ein Stück weit runter, weil ihr Wirken so ein bisschen brotlos bleibt. Und ich finde, dass trotzdem allein der Einsatz von Vieira und die Pässe, die er gespielt hat, hätten eigentlich hergeben müssen, dass der HSV das Spiel gewinnt. Auch die Leistung von Luka Vucevic hätte das hergeben müssen. Und es ist so ernüchternd zu sehen, dass diese beiden wirklich außergewöhnlich guten Spieler in den Reihen des HSV sind und auch ihre Leistung bringen. Aber trotzdem, dass, ich sag mal, das, ich will jetzt nicht sagen Versagen, aber schon die, sag mal, die Glücklosigkeit in anderen Mannschaftsteilen, das dann auf der anderen Seite wieder ausgleicht und es eben nur 0-0 ausgeht. Vieira, ich hoffe, dass er gegen St. Pauli eine ähnliche Leistung zeigen wird.
Ja, da schließe ich mich an bei dem Wunsch. Mein Spieler des Spiels ist ein Defensivspieler. Ich habe ihn letzte Woche gehabt als Aufsteiger wegen der roten Karte seines eigentlich vor ihm gesetzten Vordermannes. Das ist John Turinarriga. Ich fand, John Turinarriga hat alles aus der Chance, die ihm gegeben wurde, gemacht, bis auf eine Szene. Ich finde, er hat eine Szene, wo der Ball da zur Außenlinie geht, wo er den Ball, finde ich, einfach ins Auslassen muss, die dann auch fast dem HSV um die Ohren fliegt, abseits von dieser einen wilden Aktion. Aber fand ich, war er hinten sehr stabil. Und ich finde auch, er hat sich von Woche zu Woche in den letzten Wochen immer mehr gesteigert und hat sogar in der ersten Halbzeit auch mal Akzente nach vorne gesetzt, tauchte dann auf einmal gefühlt auf den linken Flügel auf, was auch in der einen Szene die Gladbacher so wirkt, das auf mich sichtlich verwirrt hat. Also ich fand, Jordan Turinarriga hat das erste Mal so das Spiel gezeigt, bis auf die eine Aktion, was ich so von ihm erwartet habe, als man ihn geholt hat, eigentlich, oder erhofft habe. Und deswegen ist Jordan Turinarriga hier mein Spieler des Spiels.
Ja, fair, ich habe ihn nachher auch nochmal. Er hatte schon Glück, dass Honorar in dieser Szene vielleicht nicht schnell genug erkannt hat, was er da machen könnte. Er hätte ja auch selbst schießen können. Heuer Fernandes war schon sehr weit draußen und er entscheidet sich dann irgendwie auch immer noch zu spät dann für die Flanke auf Tabakovic. Da hatte er Glück. Ansonsten gebe ich dir recht, er hat sich wirklich super eingebracht, hat Mut bewiesen, hat sogar auch Vorstöße in die Offensive gewagt. Und ja, seine Chance auch in Abwesenheit von Daniel Elfhardy genutzt.
Total. Dann kommen wir mal von Chance genutzt zu Chance eher nicht so genutzt und kommen zum Low-Performer des Spiels. Einen teilen wir uns, einen hast du exklusiv. Womit willst du anfangen?
Ja, ich habe mir jetzt wieder erlaubt, zwei auszuwählen, weil sie irgendwie so ein bisschen vergleichbar auch auf dem Platz auf mich gewirkt haben. Damien Downs und Ransford Königsdörfer müssten wir jetzt auch nicht noch weiter ausführen. Wir haben über den Sturm jetzt auch schon gesprochen. Irgendwann ist auch mal gut, aber ich finde es schon irritierend, dass du zwei Spieler aus dem Mittelsturmsegment auf dem Platz hast und die dann in Sachen Torchancen auch gegen andere Spieler so ein bisschen abfallen. Ne? Also die Boxbesetzung war wirklich nicht gut. Die beiden haben sich meiner Meinung nach viel zu oft auch hinter ihren Gegenspielern versteckt, da hinter denen aufgehalten. Man muss sagen, Gladbach hat dann auch gute Verteidiger, ne? Also die haben auch nicht nur Glück gehabt, die haben auch ein gutes Stellungsspiel gezeigt, das muss man dazu auch nochmal sagen, aber wenn in solchen Spielen einfach keine Tore für dich fallen, dann gehören die Stürmer damit in die Verantwortung und deswegen sind die beiden jetzt hier für mich die Low-Performer. Ja,
ja, ich habe auch Damien Downs, du hast gesagt, wir müssen jetzt hier nicht weiter drauf rumhauen, aber was ich bei Damien Downs sagen möchte, ist, er wirkt noch überhaupt nicht angekommen beim HSV. Da mache ich ihm auch nur so halben Vorwurf, ehrlicherweise, weil der ist ein paar Tage da. Der hat lange nicht gespielt, aber er wirkt halt doch schon sehr arg verunsichert und ängstlich. Die Boxbesetzung hast du mal angesprochen bei uns im WhatsApp-Chat, die würde ich jetzt hier mit reinbringen. Die ist nicht gut. Er geht in keine Kopfballduelle so richtig rein. Und ist halt nicht der Torjäger, den, glaube ich, einige HSV-Fans sich erhofft haben, als man ihn geholt hat. Und das führt jetzt dazu, dass er jetzt leider schon direkt für die weitere Saison unter Performance-Druck steht, weil die Leute sich jetzt halt was erwarten. Und ich glaube, dass Hamburg und Southampton für die Entwicklung des Spielers mit dieser 10 Millionen Kaufoption sich da keinen Gefallen getan haben, weil an so eine 10 Millionen Kaufoption halt Erwartungen geknüpft sind, die ein Spieler, der ein halbes Jahr lang nur Bankspieler war, ja gar nicht erfüllen kann, weil der erstmal wochenlang wahrscheinlich jetzt brauchen wird, um wieder in Form zu finden. Ich finde es loblich, dass der HSV ihm da auch direkt reinwerfen will, aber vielleicht, ja, ich weiß es nicht. Man hat auch gerade keine andere Alternative, aber Damien Downs, wie siehst du, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber er wirkt auf mich halt arg verunsichert und ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, was dem Jungen helfen könnte, außer dass man beten kann, dass ihm irgendwie einer reinfällt und er dadurch vielleicht ein bisschen Selbstvertrauen kriegt.
Es würde ihm natürlich helfen, wenn er am Freitag zum Derby-Helden wird, ne? Um das mal so frei rauszusagen. Ich sehe es ähnlich wie du. Ich finde gut, dass er reingeworfen wurde, weil nur so kann er unter Beweis stellen, ob er eine Soforthilfe ist oder nicht. Und man muss ihn jetzt auch nach 2 Spielen nicht abschreiben. Das sehe ich genauso wie du. Und ich sehe es auch so wie du, dass man einfach an diesem Wechsel, Downs geht von Köln nach Southampton, geht von Southampton nach Hamburg und soll plötzlich 10 Millionen kosten, auch sieht, wie merkwürdig Transfers nach England die Werte der Spieler neu bemessen. Weil, also man muss wirklich sagen, das ist schon ein bisschen drüber, oder nicht? Also auch diese 8 Millionen, die Southampton dann bezahlt hat, ist ja gut, wenn sie das Geld haben, um so einen Spieler dann auch für diese Summe zu kaufen. Aber ich sehe es genauso. Man tut dem Spieler damit keinen Gefallen, weil jetzt natürlich in Deutschland haben die 10 Millionen ganz anderen Stellenwert, als sie es vielleicht in England haben. Und damit sind an diesen bestimmte Erwartungen geknüpft. Und ja, es ist für ihn jetzt eine undankbare Situation, weil gegen St. Pauli ist jetzt dann auch schon ein bisschen Druck für ihn und eigentlich auch für die gesamte Mannschaft auf dem Kessel. Dann kommen die Bayern, da erwartet sowieso niemand was. Und ja, eventuell bist du dann auch in der Fangunst eventuell schon gesunken. Es ist schwierig für ihn nicht. Ja, Freitag, wie gesagt, wäre der beste Zeitpunkt.
Ja, kann man für uns alle nur hoffen, ne? Hast du einen Auf- oder einen Absteiger aus diesem Spiel mitgenommen?
Ja, ich habe einen Aufsteiger und ich habe Toru Nariga aus den Gründen, die du jetzt auch schon gesagt hast. Ich werde das jetzt nicht wiedercoin. War ein guter Auftritt. Ich rechne mit ihm in der Startelf am Freitag und ja, würde mich freuen, wenn er nochmal so eine Leistung zeigt, wie gegen Gladbach, weil gerade diese Verunsicherung, die ihm auch zu Beginn der Saison so ein bisschen anzumerken war, die scheint er langsamer sicher abzulegen. Und das ist schön zu sehen.
Ja, absolut. Für mich, ich sehe es genau wie du, ist er aktuell vor Daniel Elfhardli ehrlicherweise gesetzt. Erstmal, solange er halt nicht das mit der schlechten Leistung wieder wettmacht.
Und es sind ein paar Stockfehler dabei gewesen, das muss man auch dazu sagen. Aber die machst du eben dann auch nur, wenn du dich vielleicht auch mal ein paar Sachen traust, die ein Spieler auf der Position sich vielleicht sonst nicht trauen würde. Und er ist sogar in
Ja,
einige
voll.
eins gegen eins Duelle gegangen. Und wenn ich sehe, dass sich da jemand reinhaut, kann ich das schon auch irgendwie, kann ich dem auch was abgewinnen.
Ja, voll. Bin ich voll bei dir. Was nimmst du? Ah, ich muss ja noch meinen Aufsteiger machen, bevor ich hier zum Fazit komme. Mein Aufsteiger ist. Ich habe ihn jetzt schon ein paar Mal hier als Aufsteiger gehabt, aber ich muss es einfach nochmal, weil es so eine krasse Geschichte trotzdem irgendwo ist, ehrlicherweise, die wir alle nicht erwartet hatten vor der Saison. Es ist Bakary Yatta. Ich komme in dem Spiel nicht an Bakary Yatta vorbei, einfach weil er spielt. Und zwar jetzt schon mehrere Spiele in Folge in der Startelf. Er spielt nicht immer gut. Das gehört zur Wahrheit auch dazu. Aber er wirft sich immer rein. Ich nehme ihm immer ab, dass er alles für den Verein auf dem Platz geben möchte. Es klappt halt nicht immer, aber vom Kopf her will ich ihm da nichts absprechen. Und er ist mittlerweile ein fester Teil der HSV-Bundesligamannschaft 2025, 2026. Und das hätte ich nicht gedacht, sage ich ganz offen und ehrlich. Und deswegen muss man ihn hier einfach als Aufsteiger nennen, so oft er spielt, in meinen Augen, weil er einfach mit jedem Spiel, was er macht, festigt er irgendwo seinen Kaderplatz, oder?
Ja, und man muss sagen, immer wenn er gespielt hat, ist er nicht der Spieler auf dem Platz gewesen, der jetzt mir am negativsten aufgefallen ist.
Nee,
Also,
mir
du
auch
hast es
nicht.
gesagt, dem gelingt nicht alles, aber der haut sich auf jeden Fall rein. Und man sieht, auch jetzt immer noch, dass er ein unfassbares Tempo hat, ne? Der kann einfach an Spielern vorbeigehen. Der schlägt dann halt die Flanke irgendwo hin, ne? Aber er kann einfach vorbeigehen und er kommt auch immer hinterher. Wenn du halt siehst, okay, der sichert bei einer Ecke ab, kannst du im Grunde schon sagen, der holt den noch. Und das finde ich einfach geil. Und so einen Spieler haben auch viele andere Vereine. Nicht, eigentlich ist er ein Unikat. Und dass er seine Stärken jetzt für den HSV noch mal in der Bundesliga einsetzen kann, ist eine mega Geschichte.
Absolut. Hoffen wir mal, dass vielleicht wird er ja zum Derby-Helden. Das wäre eine sehr schöne Geschichte.
Auf jeden
Aber
Fall.
jetzt komme ich zu dem, was ich dich eigentlich schon fragen wollte. Ich wollte dich nämlich fragen, was bleibt für dich aus dem Spiel gegen Gladbach?
Ja, das dritte oder vierte Spiel, in dem der HSV mit einem, ich sag mal, normalen Sturm wahrscheinlich mehr mitgenommen hätte, als er jetzt mitgenommen hat. Und wie gesagt, man muss es jetzt nicht nochmal wiedercoin. Da muss sich irgendwas ändern, sonst wird es mittelfristig wirklich zu einem Problem, ne? Also ich kann dem jetzt nicht mehr hinzufügen, aber im Fußball geht es halt im Gegensatz zu Boxen oder Tennis darum, dass du Tore schießt. Und
Ja.
ja, das ist halt so ein bisschen, ja, wie siehst du es? Also mehr ist dem irgendwie nichts hinzuzufügen, meiner Meinung nach.
Ja, also ich will trotzdem erstmal positiv anfangen und dann komme ich noch mit der Kritik um die Ecke. Ich finde, der HSV macht hier schon ein gutes Spiel. Ich finde, das darf man schon sagen, grundsätzlich, bis auf die Tore. Ich finde, die wichtigste Erkenntnis und zusätzlich, dass man halt hoffen sollte, dass man anfängt, das Tor zu treffen, ist, dass man spielerisch in der Lage ist, in dieser Liga eine gegnerische Mannschaft zu dominieren. Auch wenn Gladbach einen schlechten Tag hatte, hat man das trotzdem angenommen. Und das könnte halt noch wichtig werden, wenn man jetzt gegen die St. Pauli, Heidenheims und Mainzes dieser Liga spielt. Und dass man nicht immer nur diesen, wir müssen jetzt gallig sein und uns mit allen Mann hin und reinstellen und nur auf Konter hoffen, Fußball spielen muss. Was dann vielleicht auch wiederum dazu führen kann, dass ein Robert Glatzel mehr Einsatzzeiten bekommt, weil er dann der passendere Stürmer dazu ist. Also es ist einfach das, was ich da so raus mitnehme. Und das anderer Positivpunkt, dass die Entwicklung zwischen dem Hinspiel Gladbach und die Entwicklung zum Rückspiel Gladbach, die ist schon klar erkennbar, fand ich, in der Mannschaft. Wenn man sich anguckt, wie der HSV in Gladbach aufgetreten ist, so wie er jetzt gespielt hat, klar, anderer Kader, weil da noch deutlich mehr Neuzugänge auch von der Qualität kamen. Aber ich fand, da war schon Unterschied erkennbar, ehrlicherweise, den man auch benennen kann. Der große Negativpunkt bleibt halt und der schwebt über dem Volkspark wie ein Damoklesschwert. Der HSV trifft halt das Tor nicht und geht fahrlässig mit den Chancen um, die man sich erspielt und braucht viel zu viele Chancen, um ein Tor zu schießen im Vergleich zu anderen Mannschaften in dieser Liga. Und hier muss der HSV eine Lösung finden. Ich bin kein Fußballtrainer. Ich bin nicht Merlin Polzin. Ich weiß es nicht, was die Lösung sein kann. Weil irgendwann bist du auch an dem Punkt, wo du sagen kannst, wir können jetzt nicht noch einen Stürmer holen, weil dann auch das Geld an anderen Ecken und Enden fehlt. Aber es muss dringend besser werden, sonst wird es eine, und das möchte ich auch so in der Form sagen, unnötig harte Rückrunde. Weil der HSV hat eigentlich spielerisch, du sagst es, mit den Leuten im Kader, mit dem, was man eigentlich auf dem Platz zeigt, alles da, um nicht fett im Abstiegskampf stecken zu müssen und eine entspanntere Saison spielen zu können. Und wenn man aber dieses Torproblem nicht in den Griff kriegt, dann wird man bis zum Ende fett im Abstiegskampf stecken.
Es ist ja jetzt auch im Transferfenster noch ein bisschen Zeit. Bei Bild lief, glaube ich, so ein Text von wegen Huber macht die Kasse auf oder sowas. Und der HSV sollte noch einen Stürmer holen. Ich weiß es auch nicht. Also, wenn der dann auch nicht zündet, dann stehst du halt blöd da, ne? Und du hast jetzt auch schon verschiedene Stürmerprofile im Kader. Und ich glaube nach wie vor, dass Glatzel die Lösung sein kann. Wenn er fit bleibt, diese erste halbe Stunde gegen Stuttgart ist mir noch positiv in Erinnerung. Und er hat ja auch seitdem, muss man auch dazu sagen, nicht gespielt, weil er nicht gesetzt hat oder weil andere besser waren, sondern weil er einfach verletzt war und noch Trainingsrückstand hatte. Und ja, wir werden, glaube ich, später im Podcast auch nochmal auf Robert Glatzel zu sprechen kommen. Vielleicht kann er die Lösung sein.
Ja, hoffen wir das mal. Ich sag ganz ehrlich, du hast es gesagt, so viele Stürmertypen, wie wir haben, ich erwarte jetzt, dass das Trainerteam das hinbekommt. Ich weiß nicht wie, aber ich erwarte, du hast alles. Du hast Strafraumstürmer, du hast schnelle Stürmer, du hast Konterstürmer, du hast dribbelstarke Stürmer. Findet eine Lösung. Das muss ich jetzt halt mal wirklich in der Schärfe auch mal sagen. Da muss eine Lösung gefunden werden. Daran muss man dieses Trainerteam sportlich messen und ich bin aber auch noch nicht komplett pessimistisch, dass die nicht in der Lage sind, eine Lösung zu finden. Ich halte sehr viel von den dreien. Das habe ich hier auch schon öfter mal gesagt. Natürlich müssen es aber am Ende die Spieler auf den Platz geben, die Antwort. Was gibst du denn für eine Note?
Ja, schwierig. Ich würde sagen, so eine 4, ne? Weil das Ergebnis ist am Ende dasselbe wie im Hinspiel. Du hast gesagt, spielerisch war es natürlich was anderes, aber nee, also bei mir überwiegt nach wie vor auch die Enttäuschung über das Ergebnis. Deswegen kann ich da irgendwie nicht mehr geben.
Ich bin am Ende bei einer 3 Minus gelandet. Also ich komme dir ein bisschen entgegen. Wir sind ungefähr im selben Bereich. Gut, dann gab es aber Transfer-News oder gibt es wahrscheinlich, müssen wir noch sagen, zum Moment der Aufnahme Transfer-News im Volkspark. Es gibt übereinstimmende Medienberichte, dass der HSV einen neuen Torhüter verpflichtet hat. Bent, über den wir jetzt hier kurz sprechen wollen. Wie gesagt, wir berufen uns hier auf Medienberichte von der Mopo, der Bild und von Florian Plettenberg, die aber alle drei relativ übereinstimmend das Gleiche berichtet haben. Das heißt, man kann dem höchstwahrscheinlich auch glauben, unabhängig voneinander. Und zwar kommt Sander Tangvik, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, liebe Norweger da draußen, 23 Jahre alter norwegischer Torhüter von Rosenborg Trondheim an die Elbe, hoch auf, vom Fjord an die Elbe, um in seinen jungen Jahren die Nummer 2 beim HSV zu werden. Vorher Stammspieler bei dem norwegischen Topclub. Laut den übereinstimmenden Medienberichten hat er am Dienstag bereits seinen Medizincheck in Hamburg absolviert und soll heute seinen Vertrag unterschrieben haben. Kostenpunkt sind erstmal Sockelablöse, laut diesen Berichten 2,5 Millionen Ablösesumme, die mit Boni, aber leistungsbezogenen Boni auf bis zu 4 Millionen ansteigen kann. Und er soll einen langfristigen Vertrag bis 2030 unterschrieben haben. Zur Kaderlage soll er fein damit sein, dass er jetzt bis zum Sommer erstmal die Nummer 2 ist. Danach soll man ihm aber laut den Medienberichten einen offenen Konkurrenzkampf mit Daniel Heuer-Fernandes versprochen haben. Das ist das richtige Wort. Bent, erstmal die erste Frage, bevor wir nochmal vielleicht auf das Duell mit Ferro zu sprechen kommen. Findest du das sinnvoll jetzt, das Modell, einen jungen Torhüter zu holen mit einem langen Vertrag, der dann deine Nummer 1 hoffentlich für die nächsten Jahre werden soll und dann vielleicht irgendwann für viel Geld den Verein verlässt?
Für den Moment finde ich das sinnvoll. Ich gehe auch davon aus, dass er sich jetzt erstmal im HSV auch hinter Ferro auf die Bank setzen würde. Mittelfristig weiß ich nicht, ob das nicht genau dieselbe Situation provoziert, wie es jetzt mit Peretz war. Weil wenn man sich mal Tangviks bisherige Vita anguckt, ist das ein Torwart, der auch bei einem anderen europäischen Verein die Nummer eins wäre und da auch als Nummer eins gesetzt wäre. Er war es ja schon. Und der wird spätestens ab der neuen Saison, gesetzt den Fall, das wird in der ersten Liga sein, wird er sich nicht damit abfinden, die Nummer zwei zu sein für eine ganze Saison. Und das ist dann auch richtig. Das sollte ein Torwart in dem Alter nicht tun. Der muss sich entwickeln, der muss spielen. Und ja, ich will jetzt nicht so auf Dinge rumdenken, die noch überhaupt nicht da sind, aber ich könnte mir vorstellen, dass das dann, wie gesagt, eine ähnliche Situation wird wie bei Peretz, bei der sich Heuer Fernandes dann gegen den x-ten Kandidaten behaupten muss. Er hat ja, weiß nicht, ein Ulreich, ein Matteo Raab, ein Peretz, er hat sich gegen alle durchgesetzt und er bringt auch nach wie vor Leistung, bei dem man sagen muss, es ist super schwer, an ihm vorbeizukommen. So, man hört jetzt, dass es ja auch Vertragsgespräche mit Heuer Fernandes geben soll, dass da eine Vertragsänderung im Raum steht, die aber noch nicht fix ist. Und ja, ich weiß nicht, ob beim HSV da auch Optionen oder Szenarien mitgedacht werden. Grundsätzlich finde ich es richtig, dass jetzt dieser junge und wirklich gute Torwart geholt wird. Und ja, bin gespannt, wie sich das mit ihm entwickeln wird. Wenn jetzt Heuer Fernandes im Verlauf der weiteren Bundesliga-Saison vielleicht nochmal ausfallen sollte, hätte ich zumindest nicht so ein Gefühl von wegen, oh Gott, was passiert jetzt, wenn ich weiß, okay, da ist so ein Spieler wie der Tangvik jetzt als Zweiter, dem würde ich auch locker zutrauen, dass er ins kalte Wasser springen kann. Ne? Und ja, das sind so meine Gedanken erstmal dazu. Vielleicht noch kurz, Tangvik, selbe Berateragentur wie Alexander Prøysing-Lellesid, die viele norwegische Spieler unter Vertrag hat. Und ja, vielleicht ist da auch so ein bisschen die Verbindung gekommen. Der Berater von Prøysing-Lellesid ist ja, glaube ich, der Ex-Gladbacher Nordweit, der dann auch die Bundesliga kennt. Wer weiß, ob es da vielleicht auch Connections gab. Es ist noch nicht fix, aber bin gespannt, wie das mit ihm laufen wird.
Ja, es könnte auf jeden Fall fix sein in dem Moment, wo wir diese Folge veröffentlichen. Ich war gerade kurz irritiert, weil ich habe mir Transfermarkt.de aufgemacht. Mal kurzes Spotlight hier für euch alle. Und hier lief auf einmal Musik auf meinen Kopfhörern. Ich weiß nicht, ob ihr das da draußen gehört habt. Aber ich wollte nämlich nur kurz nachgucken zu Daniel Heuer-Fernandes. Dann komme ich da jetzt nämlich drauf. Der Vertrag läuft ja aus im Sommer. Deswegen auch die Überlegung, ob das negativ sich auf Heuer-Fernandes auswirken könnte. Kann natürlich sein, dass Heuer-Fernandes jetzt vielleicht auch nicht mehr verlängert, oder Bent?
Ja, weiß ich nicht. Also du musst mit einem gewissen Konkurrenzkampf auch umgehen können. Er wird erwartet haben, dass er sich dann nicht gegen Dickes und Hermann behauptet. Also er wird gewusst haben, dass da noch einer kommt. Und nee, das, also jetzt allein dadurch, dass ein Konkurrent oder ein Herausforderer geholt wurde, zu sagen, okay, dann verlängere ich den Vertrag nicht, das finde ich, sollte eigentlich nie ein ausschlaggebender Grund sein. Aber wer weiß, es gibt immer Gründe, Verträge zu verlängern oder sie auch nicht zu verlängern. Das können wir von hier nicht bewerten. Ich finde, rein sportlich sollte man einen Konkurrenzkampf dann auch immer annehmen.
Ja, sehe ich wie du. Also ich habe jetzt auch ein bisschen provokant gefragt, sage ich auch ehrlich, wie es ist, aber ich sehe es auch wie du, Heuer-Fernandes sollte das annehmen. Und ich würde auch mich dir anschließen, dass das eine sehr sinnvolles Modell ist. Natürlich mit der Gefahr sehe ich auch, dass das nicht klappen könnte mit Tanguy. Aber wenn Tanguy von der Einstellung vielleicht so ist, dass der das auch akzeptiert, wenn er vielleicht nächstes Jahr auch noch nicht spielt und dann ab übernächstem Jahr die Nummer 1 ist oder so, dann könnte das für den HSV ein sehr guter Deal sein, wenn das halt ruhig bleibt hinter den Kulissen. Weil du kriegst hier einen jungen, talentierten Torhüter. Rosenborg Trondheim ist jetzt auch keine schlechte Adresse im europäischen Fußball, gerade in Skandinavien. Der da Stamm spielt, der auch schon, wenn man sich so ein Highlight-Reel von ihm da mal anschaut, gute Paraden zeigt, gute Reflexe zu haben, scheint auf der Linie. Und kriegst ihn sehr günstig für dann mit bis zu 4 Millionen Euro. Und Tanguy scheint ja auch auf lange Sicht beim HSV bleiben zu wollen, wenn er einen Vertrag dann wirklich unterschreibt bis 2030. Und deswegen warten wir erstmal ab. Ich glaube, diese Saison werden wir nicht viel von ihm sehen. Und ich gebe dir auch recht, es ist gut, dass wir ihn auf der Ersatzbank sitzen haben, dass wir beide da auch ein bisschen beruhigt sind, wenn Heuer-Fernandes sich mal wieder die Schulter hält. Aber ich glaube, dass das einfach ein spannendes Duell im Sommer wird, das wir im Blick behalten müssen, wenn Heuer-Fernandes beim HSV bleibt. Wovon wir beide jetzt erstmal ausgehen. Und ich bin gespannt, was Tanguy in den nächsten Jahren dann vielleicht für den HSV bringen könnte. Und letzter Gedanke, auch wieder ein Transfer, der sehr in die Linie von Klaus Koster passt. Dieses junge Spieler holen, versuchen dran zu sein, bevor andere dran sind. Auch vielleicht ein bisschen ins Risiko zu gehen in der Ablöse, aber in der Hoffnung, dass man dann irgendwann das locker wieder reinkriegt durch den Verkauf. Das ist den gleichen Gamble, den man ja auch bei Rössing Lehli sieht und bei Aboubakar Soumahoro letzten Winter gemacht hat, wo man natürlich auch erst in ein paar Jahren sehen kann, ob sich das abzeichnet, genauso hier bei Tanguy. Also würde ich sagen, wir haben da auf jeden Fall ein spannendes Talent jetzt auf der Torhüter-Position in unseren Reihen und alles Weitere liegt dann auf dem Platz und dann schauen wir uns alle das mal an, wie sich das entwickelt, auch hinter den Kulissen. Aber da hast du recht, das muss man im Blick behalten. Und dann kommen wir noch ganz kurz zu einem Abgang. Auch da ist es so, dass der noch nicht fix ist zum Zeitpunkt der Aufnahme, aber das alles darauf hindeutet. Deswegen haben wir ihn jetzt hier schon mal mit reingenommen. Und das ist Guy Ramos, Innenverteidiger, wir kennen ihn alle. Verlässt den HSV Richtung China, wohl zu Beijing Guoan. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Der HSV kassiert am Ende 100 Millionen Ablöse. Und ja, Bent, da muss ich dich erstmal fragen, ärgert dich der Abgang?
Ich muss sagen, nur bedingt. Also wir haben das hier auch ja mit Ramos schon hin und wieder mal besprochen. Sein Einsatz ist tadellos und er ist ja jetzt auch in der Saison immer mal wieder reingeworfen worden. Ich hatte den Eindruck, weniger als Innenverteidiger, als vielleicht irgendwie als so verkappter Stoßstürmer, der bei Standards vielleicht nochmal einen reinlegt oder so. Jetzt ist er war mit Omari als Innenverteidiger auch wieder auf dem Weg der Besserung, kann sogar, ja, eine Kaderoption gegen St. Pauli sein. Und ich glaube, wenn Omari wieder fit ist, dann wird es für Ramos sowieso schwierig werden.
Ärgert dich denn eher dann der Abgang von Ancı Suhun?
Ja, also auch er hat mir vom Einsatz her eigentlich immer gut gefallen. Er wechselte jetzt nach Dänemark. Das ist vor dem Gladbach-Spiel ist das bekannt gegeben worden. Und ich hätte mir glaube ich, für ihn immer gewünscht, dass er sich nochmal durchsetzt, weil er auch vom Verletzungspech immer sehr verfolgt war. Also wirklich mehrere schwere Verletzungen aufeinander gehabt in kürzester Zeit. Und in der Walter-Ära, da sah es ja auch eine Zeit lang so aus, als würde er sich durchsetzen können, hat auch ein paar Tore gemacht, gute Leistung gebracht. Letztendlich hat er sich dann auch unter Baumgart und dann am Ende unter Polzin ja dann nicht wieder für die Startelf empfehlen können. Welche Gründe das hatte, können wir jetzt hier nicht bewerten, aber ich würde sagen, der Abgang von Suhohn, ja, ist lange beim HSV gewesen, hat auch mehr Spiele gemacht als Ramos. Finde ich, auf so einer Skala finde ich es ein bisschen eher traurig, dass er jetzt geht als Ramos, aber es sind beides Abgänge, die sicher zu verkraften sind.
Da schließe ich mich an, Beppe, was du gesagt hast mit dem Verkraften. Für alle HSV-Fans, die sich ein bisschen für den dänischen Fußball interessieren wollen, gibt es dann jetzt mit Odense BK noch einen zweiten Club, dem man so ein bisschen die Daumen drücken kann, wenn das Herz schwarz-weiß-blau schlägt, mit Fiete Arp, ehemaliger HSVer, und jetzt Ansi Suhonen da vor Ort, die auch eine ganz gute Saison spielen, ehrlicherweise, in Dänemark. Und natürlich da neben dem FC Kopenhagen, so meine ich das natürlich. Aber ich gebe dir recht, es sind beides Abgänge, die menschlich irgendwo schade sind vielleicht, aber die sportlich wahrscheinlich nicht den größeren Impact haben werden. Ramos natürlich hat immer mal wieder gespielt, auch in der Bundesliga, war auch so einer der Gewinner der Vorbereitung. Aber am Ende ist er halt auch nur noch eingewechselt worden, hatte ich das Gefühl, entweder aus Mangel an Alternativen, jetzt hast du war mit Omari, das hast du gesagt, schon zurück. Und oder halt, wenn man in der 90. irgendwie jemand vorne haben wollte, der kopfballstark ist, was auch schon wieder sehr ironisch für die Stürmersituation in der Hinrunde des HSV gesprochen hat, dass man dann Gi Ramos eingewechselt hat. Von daher, das Geld ist jetzt nicht so wahnsinnig viel bei beiden. Bei Gi Ramos hatte ich es gesagt, 100k Ablöse. Bei Ansi Suhonen, ich hatte gerade bei Transfermarkt geguckt, ist die nicht der Rede wert. Da stand, wenn ich es richtig im Kopf habe, von 20.000. Nur, also es war wirklich eine minimale Ablösesumme. Das ist nicht der Rede wert, aber der HSV hat hier natürlich zwei Gehälter eingespart. Und ob da noch was weiteres passiert in den nächsten Wochen, das werden wir dann hier natürlich im Podcast besprechen. Einige Abgänge könnte es ja noch geben und es gibt ja auch Spekulationen vielleicht noch über den einen oder anderen Neuzugang. Und dann, Bent, kommen wir jetzt zu einem der Highlight-Spiele der Rückrunde automatisch, nämlich zum Hamburger Stadtderby, das am Freitag steigen wird, um 20:30 Uhr, 18. Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Es ist das 113. Hamburg-Derby, darauf hat der HSV selber auch nochmal aufmerksam gemacht, heute auf der Homepage. Wir spielen im Millerntor-Stadion, also wir spielen in Hamburg, aber halt nicht im Volkspark. Das ist immer das Ungewohnteste, finde ich, an den Stadtderbys. Der HSV kommt als Tabellen-14. Auf den Kiez. St. Pauli hingegen steht mit 5 Punkten Rückstand auf den HSV aktuell auf dem 18. Tabellenplatz. Hat der Chronistenpflicht halber, muss man das aber auch sagen, ein Spiel noch Rückstand auf Mainz und Heidenheim. Das Spiel ist aber auch gegen RB Leipzig. Also, ob da jetzt so fast viel sich an der Tabellensituation nach diesem Spiel ändert, bleibt erstmal anzuzweifeln. Aber vielleicht überraschen sie uns ja. Ja, Millerntor, keine gute Adresse für den HSV, kann man sagen, in den vergangenen Begegnungen. Ich habe mal die letzten 5 mitgebracht. Da hat man das letzte 2:2 gespielt nach 0:2 Rückstand. Vielleicht erinnern sich einige auch noch an Heuer Fernandes wirklich unangenehmes Eigentor, wo er den Ball klären möchte mit voller Wucht und ihn unters Tordach jagt. Die Spiele davor, die letzten 4, damals noch alle zu Zweitliga-Zeiten, hat man alle verloren. 0:3, 2:3, 0:1 und 0:2. Die Ergebnisse 0:2, ein gutes Stichwort. Denn der HSV will hier natürlich auch Wiedergutmachung bei den Fans betreiben für das 0:2 im Heimderby zu Beginn der Saison, wo wir hier noch saßen und St. Pauli noch in den Europapokal-Hype geredet haben. Allen voran ich, das gebe ich auch zu. Mittlerweile hat sich das Blatt da ja komplett gewendet. Von daher bleibt es spannend, das zu beurteilen. Bevor du gleich nochmal kurz was zum Kader von St. Pauli sagst, kurz natürlich der Blick auf den HSV. Und da klang es auf der PK jetzt zumindest sehr positiv. Merlin Polzin hat gesagt, bis auf Yusuf Paulsen, der immer noch verletzt ist, und Gi Ramos, der halt für die Gespräche mit dem chinesischen Club freigestellt ist, sollen alle Spieler einsatzbereit sein, theoretisch. Oder zumindest eine Option für den Kader. Damit auch erstmals, du hast es vorhin schon angedeutet, war mit Omari. Das wäre, fände ich sehr schön, wenn der wieder im Kader stehen könnte. Würde mich sehr freuen, wenn der Junge nach so einer langen Verletzung zurückkommt. Ob er dann wirklich Einsatzminuten kriegt, gerade als Innenverteidiger, wirst du ja nicht so häufig eingewechselt. Werden wir dann sehen. Aber vielleicht steht er im Kader. Natürlich muss man aber auch dazu sagen, dass Merlin Polzin das auch schon vor dem Gladbach-Spiel gesagt hat, dass alle bis auf Paulsen und Omari waren es in dem Moment, zur Verfügung stehen. Und am Ende hat unter anderem Albert Sambi-Lokonga auch gefehlt im Spieltagskader. Also das bleibt abzuwarten. Und Spieltagskader ist ein gutes Stichwort. Wir schauen jetzt natürlich auf unsere Stadtrivalen, Bent. Du hast das heute für uns vorbereitet. Was gibt es denn da zu wissen?
Genau, erstmal, dass wir den Kader natürlich aus dem Hinspiel schon kennen. Viele Spieler sind seitdem bei St. Pauli auch nicht neu dazugekommen. Ich habe mich jetzt für unsere kleine Kaderdraufsicht aber auf drei Spieler beschränkt, die im Hinspiel nicht gespielt haben, aus verschiedenen Gründen, zum Teil, weil sie verletzt waren oder weil St. Pauli sie dann doch erst später geholt hat. Einer ist auch erst im Winter gekommen. Einer, der bei St. Pauli momentan in aller Munde ist, auch im Dortmund-Spiel sowohl Licht und Schatten erlebt hat, ist Ricky J. Jones im Sturm der Kiezkicker. Der kam vor der Saison von Peterborough United, einem Verein aus der dritten englischen Liga. Jones hat das Hinspiel gegen den HSV wie weite Teile der Hinrunde verletzt verpasst, hat in den vergangenen 5 Spielen der Boysen Brown aber jeweils gespielt und gegen Köln und Dortmund auch getroffen. 162 Einsatzminuten, 2 Tore. Mal zum Vergleich, Renzo Königsdörfer 1064 Einsatzminuten, 1 Tor. Jones war bei St. Pauli in den vergangenen Wochen so ein kleiner Lichtblick. Da gab es ja in den vergangenen Wochen und Monaten auch nicht so richtig viel zu bejubeln, aber ich hatte den Eindruck, dass seine Energie schon auch so ein bisschen hervorgestochen hat. Und ich rechne damit, dass er am Freitag auch zum Einsatz kommen wird, aber jetzt Stammspiel bleibt abzuwarten. Pauli-Trainer Alexander Blessin hatte mit Martin Kaas auch noch einen anderen Stürmer, der ein leicht anderes Profil hat, auch Tempo mitbringt, aber nicht so schnell ist wie Ricky J. Jones. Und Kaas feierte damals beim 2:0 des FC St. Pauli gegen den HSV sein Debüt für St. Pauli. Ebenfalls noch unbekannt bei vielen Fans der Bundesliga und des HSV ist Tomaya Ando. Innenverteidiger aus Japan, den St. Pauli jetzt erst im Winter verpflichtet hat. Für Ando ist es mit 27 Jahren die erste Station außerhalb Japans, also auch eher ein ungewöhnlicher Karriereweg. Er hat gegen Dortmund sein Debüt gefeiert, wurde eingewechselt und Blessin hat jetzt auf der Pressekonferenz vor dem Spiel heute gesagt, dass Ando, Zitat, nah dran ist an der Startelf. Sein Startelfdebüt im Stadtderby zu geben, das kann anspruchsvoll sein, gerade wenn du den Fußball in Deutschland noch nicht so gut kennst. Auf der anderen Seite ist dann für dich der Druck auch gerade nicht so da, wenn du das Derby nicht kennst, nicht so richtig die Gemengelage einschätzen kannst, gehst du da vielleicht auch eher unbelastet rein. Ne? Also wir werden sehen, ob er spielt und wie er sich dann auch gegen unsere Stürmer so schlägt. Einer, auf dem bei diesem Spiel auch die Augen ruhen könnten, ist Jackson Irvine, der Kapitän des FC St. Pauli. Irvine ist in der bisherigen Saison gleich zweimal verletzt ausgefallen, einmal am Anfang der Saison. Auch er fehlte beim Spiel im Volkspark Ende August und in den ersten beiden Spielen nach der Winterpause. Laut Bild und dpa hat Irvine unter der Woche einen Belastungstest bestanden und könnte für den Kader am Freitag auch in Frage kommen. Sollte er sogar spielen, hat St. Pauli dann sicher einen Mann auf dem Platz, der das Stadtderby ganz gut kennt und der sich auch in der Lage wäre, seine Mannschaft kämpferisch mitzunehmen. Seit Jackson Irvine beim FC St. Pauli spielt, hat er das vor Milan-Tor nicht mehr gewonnen. Gucken wir kurz auf den weiteren Kader. Connor Metcalf ist HSV-Fans auch bekannt als langjähriger St. Pauli-Spieler und Andreas Utonji, der im Hinspiel noch getroffen hat, fallen aus. Ersatzwort Ben Voll und Dani Sinani sollen wieder dabei sein. Das hat Blessin auf der PK gesagt. David Nemeth ist jetzt laut Transfermarkt angeschlagen. Er kam in den offiziellen Infos des Vereins nicht vor. Wir werden sehen, wie das läuft. Da haben wir sozusagen auch keine exklusiven Einblicke. Ansonsten, ja, es ist ein Stadtderby, es ist ein Spiel, bei dem es für St. Pauli aber inzwischen auch wirklich hart um Punkte geht, um da aus dem Tabellenkeller wieder rauszukommen. Und Blessin hat gesagt, es kommt jetzt genau der richtige Gegner zur richtigen Zeit. Es können kleine Faktoren entscheidend sein in solchen Spielen. Wir haben ja unsere Kategorie X-Faktor inzwischen hier etabliert. Und Tim, ich würde dich mal fragen wollen, was ist denn für dich der X-Faktor im Stadtderby am Freitag?
Ich habe ein Schlüsselduell für mich rausgearbeitet, was mein X-Faktor ist. Das ist das Duell zwischen unserem Sechser, Nicolai Remberg, gegen mittlerweile in der Abwesenheit von Sinani nach vorne gerutscht den Zehner der St. Paulianer. Und das ist der Japaner Joel Fushita. Fushita hat schon im Hinspiel gespielt, ist für mich, seit Sinani nicht mehr so regelmäßig zum Einsatz kommt, auch aufgrund von Verletzungen, so die kreative Zentrale des Spiels der Kiezkicker. Auch beim Hinrunden-Derby unter anderem hat er 2 entscheidende Pässe gespielt. Einmal den Pass vor dem 0:2 auf Utonji, der wirklich sehr tödlich war für den HSV. Und den vor der gelb-roten Karte von Georgi Gocholaischwili, die es ja auch in dem Spiel gab. Damals hatten wir noch nicht das Gefühl, dass wir ein gelb-rote Kartenproblem hatten. Da war es, glaube ich, auch die erste in der Saison. Krass, wie sich das da auch gedreht hat. Die Saison hat mir aber eins gezeigt bei Fushita, und das ist, wenn er gut aus dem Spiel genommen wird von einem guten Sechser, der Gegner, dann geht bei St. Pauli in dieser Verbindung zwischen hinten und Abwehr und Offensive von hinten und vorne sehr wenig bis gar nichts. Da hat St. Pauli dann wirklich Probleme, Torgefahr zu entfalten. St. Pauli mit uns zusammen die torungefährlichste Mannschaft der Liga. Und deswegen hoffe ich, dass Remberg Fujita wirklich sprichwörtlich, jetzt kommt einer fürs Phrasenschwein, auf den Füßen stehen wird und dem wirklich das ganze Spiel nicht zulassen wird. Und ich sag's jetzt mal mit der notwendigen Derby-Härte, das darf gern auch mal ein bisschen mehr sein als bei einem normalen Spiel, in Schach hält, dann glaube ich, dass der HSV ähnlich wie gegen Gladbach hier in der Lage sein wird, die Spielkontrolle zu erlangen. Und wenn man die hat, ist die Chance natürlich erstmal grundsätzlich auf dem Papier hoch, dass dann vielleicht auch mal ein Ball reinfliegt, wenn man dann Torchancen hat. Das muss man dann sehen. Aber das mit Ball reinfliegen ist, glaube ich, eine gute Überleitung zu deinem X-Faktor, oder?
Ja, ich klinge heute wie so ein Papagei, der bei einem Hamburger Seemann auf der Schulter sitzt.
Für mich
ist es der Sturm, und zwar auf beiden Seiten. Du hast es schon gesagt, St. Pauli hat den schlechtesten Sturm der Liga, 16 Tore. Und der HSV hat gemeinsam mit Heidenheim den zweitschlechtesten, 17 Tore. Und eigentlich ist die Partie prädestiniert dafür, 0-0 auszugehen, weil St. Pauli und der HSV von den Teams, die unten drin stehen, gleichzeitig die besten Gegentorwerte haben. Sollte sich der Sturm des HSV ähnlich präsentieren wie gegen Gladbach, dann werden die offensiven Momente auch fehlen, die du dir in so einem Derby gerade auswärts Selbstvertrauen holen kannst. Ich hoffe, dass es anders laufen wird. Wir haben das jetzt schon besprochen. Aber ich glaube, im Sturm wird dieses Spiel maßgeblich entschieden werden. Gerade auch durch solche Faktoren, wie die du jetzt genannt hast, kommt es überhaupt so weit, dass Stürmer in Szene gesetzt werden können. Und ja, ich glaube, dass der HSV da inzwischen, und das hätte man spielerisch nach dem Hinspiel nicht gesagt, aber ich glaube, inzwischen hat der HSV dort spielerisch eigentlich die besseren Möglichkeiten als St. Pauli. Ja. Und es bleibt einfach zu hoffen, dass das sozusagen auch mal in dieser vertikalen Linie dann auch durchgehalten werden kann, dass das von vorne bis hinten, von hinten bis vorne muss es heißen, korrekt und erfolgreich zu Ende gespielt wird.
Ja, das große Hoffen auf Robert Glatzel ab der 60. Minute. Ich glaube, das haben wir alle, oder das haben auch viele andere HSV-Fans da draußen. Ja, vielleicht geht auch schon vorher was. Vielleicht muss Bobby dann reinkommen und es richten. Hoffen wir mal, dass er nicht reinkommt und es steht unentschieden, oder vielleicht führt St. Pauli sogar. Das könnte dann schwierig werden. Generell muss man sich hier, glaube ich, darauf einstellen, dass es ein sehr zähes Spiel wird aus HSV-Sicht, weil das wirklich im US-Sport sagt man Hostile Environment ist, aber genauso ist es ja. Also so ein Derby, die werden da angepöbelt werden, was das Zeug hält. Die werden ausgepfiffen werden. Bei jeder Ecke werden Pappbecher fliegen und hast du nicht gesehen. Derbys auswärts immer schwer. Wir hatten jetzt wirklich den Luxus, beide Derbys zu Hause zu spielen in der Hinrunde. Jetzt müssen wir auswärts ran. Wird auch ein echter Charaktertest für alle, sowohl fürs Trainerteam als auch für die Mannschaft. Ich bin echt gespannt. Und dann möchte ich jetzt von dir wissen, Ben, mit welchem Personal, denkst du, geht der HSV in diesen Charaktertest?
Ja, Torwart und Innenverteidigung wird so aussehen wie gegen Gladbach, denke ich.
Ja.
Auf der rechten Schiene erwarte ich diesmal auch Gocholaischwili. Mhm. Mittelfeld dann Sambi Lokonga, so er wieder fit ist, und Remberg, und links Miro Buheim. Bist du dabei?
Nee, tatsächlich nicht. Also Innenverteidiger bin ich dabei. Rechte Schiene werden wir, glaube ich, nie wieder uns einig sein in diesem Podcast. Ich habe hier Bakary Yatta. und ich befürchte einfach, ich würde sofort unterschreiben, dass Sambi Lokonga spielen kann. Ich befürchte einfach, dass es am Freitag noch von der Bank passieren wird. Und habe deswegen das Mittelfeld-Duo von der letzten Woche, weil ich fand, auch das hat ganz gut funktioniert, mit Vieira und Remberg, und habe Miro Muheim aber auch auf der linken Schiene.
Ja, ich hoffe schon auf Sambi Lokonga.
Hoffen tue ich darauf auch. Da bin ich bei dir.
In der Offensive habe ich dann also entsprechend dazu Vieira auf dem rechten Flügel, dann vorne drin Damien Downs und auf links Jean-Luc Dompé.
Ich fürchte fast, und deswegen habe ich es auch so aufgeschrieben, es geht mit demselben Offensivpersonal wie gegen Gladbach rein. Königsdörfer auf rechts, Damien Downs im Zentrum, Jean-Luc Dompé auf links, und dann hoffe ich einfach, dass es diesmal besser läuft. Ist nicht mein Wunsch, ist nur das, was ich erwarte. Möchte ich dazu sagen. So, Ben, dann Darfst du noch jetzt dein 0-0 tippen?
Ja, ich tippe 0-0, aber ich hoffe natürlich auf ein 1-0 oder 2-0 oder 6-0 für den HSV.
6-0 wäre schön.
Ja, es ist ein bisschen schwierig, da so die Waage zu halten zwischen dem, auf was man hofft und was man für realistisch hält. Ich glaube, dass das Spiel schon 0-0 ausgehen kann, jetzt auch aus den genannten Gründen. Und ja, wir werden sehen.
An meine lieben Fanclub-Mitglieder, die das hier auch fleißig hören. Wenn ihr bis hierhin gehört habt, wenn das Spiel 6-0 für den HSV ausgeht, jeder, der bis hierhin gehört hat und mich darauf ansprechen kann, kriegt von mir nach dem Spiel dann eine Cola ausgegeben. Oder ein anderes isotonisches Getränk. Ich hoffe, ich muss viel Geld ausgeben. Ich hoffe wirklich. Ich hoffe wirklich. Aus zweierlei Sicht. Ich mach's kurz und schmerzlos. Ich tippe 1-0 für den HSV. Irgendwie fleckt einer rein und wir gewinnen das Ding und stürzen St. Pauli ganz, ganz tief Richtung zweiter Liga und können vielleicht ein bisschen durchatmen im Keller. Das wäre doch wünschenswert. Gut, damit sind wir am Ende der Folge. Wie gesagt, wenn ihr aus meinem Fanclub seid und ein bisschen gehört habt und es geht 6-0 aus, ihr wisst, wo ihr mich findet am Freitag. Und dann würde ich sagen, genießen wir es erstmal alle, dass wir wieder ein Derby haben. Derby, immer schöne Spiele, immer besondere Spiele. Aber auch, ich weiß nicht, wie es dir geht, Ben, ich werde ab Freitagmorgen auch mit sehr viel Angst in der Brust rumlaufen. Ich glaube, das hat HSV-Fan sein im Derby so ein bisschen an sich. Und hoffen natürlich auf das Beste. Und wenn, egal wie es ausgeht, wir sind nächste Woche wieder hier und besprechen es. HSV-Frauen legen auch wieder los. Darüber reden wir nächste Woche dann auch wieder. Auch da hat sich einiges getan an Transfers. Das besprechen wir dann auch nächste Woche zusätzlich zum Spiel gegen Essen. Und dann würde ich sagen, Ben, hast du noch was?
Ich habe nichts mehr.
Sehr gut, dann. Das war eine Halbzeit HSV. Macht's gut und ciao.
Ciao, ciao.
Eine Halbzeit HSV. Der Podcast zum Hamburger Sportverein von Ben Strebel und Tim Ottenberg.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel. Ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.